Guten Morgen. Schön seid ihr hier. Wow. Wir hatten gestern einen super Tag, auch auf der Straße im Gebet hier. Es waren ganz interessante Zeiten. Es ist gut, Jesus kennen zu dürfen. Er ist wirklich dieser gute Samariter. Er meint es gut. Er sucht uns. Er geht uns nach. Manchmal denken wir, wir können es auch ohne ihn. Und das ist unser Problem. Aber lass dich von ihm berühren. Wir möchten vielleicht nach dem Gottesdienst oder nach der Predigt auch für Menschen beten, die speziell einen Segen von Gott erwarten oder eine Not haben. Gott möchte dich segnen. Aber heute möchten wir wieder in den Epheserbrief hineinschauen. Und es ist wirklich eine Schatztruhe voller wunderbarer Impulse. Und wir werden heute sehen, dass dieser Brief auch ausgeglichen ist. Bis jetzt haben wir vom Himmel gesprochen. Heute kommen wir ein bisschen auf die Erde zurück. Und beides braucht es in der Weisheit Gottes. Wir haben das letzte Mal davon gesprochen, dass Paulus uns aufgefordert hat, wir sollen unsere Gedanken erneuern. Und unser Leben wird bestimmt, so wie wir denken, so leben wir. Und das müssen wir wirklich lernen. Ohne diesen erneuerten Geist werden wir nicht in der Lage sein, den Willen Gottes zu erkennen, zu schätzen, zu begehren, zu verwirklichen. Und so ist dieser Prozess der Erneuerung der Gedanken eine Aufgabe für unser ganzes Leben. Der hört nicht auf. Und der Geist Gottes möchte uns dabei unterstützen. Wir haben in den ersten Kapiteln des Epheserbriefs gelernt, dass Gott eine unglaublich große Berufung uns geschenkt hat. Als Kinder Gottes, aber auch als Kirche. Der Heilige Geist wohnt in uns. Ja, was willst du mehr? Wir haben ein wunderbares Erbe zugesprochen bekommen. Jesus wurde erhöht und er sitzt zur Rechten Gottes. Ihm ist gegeben alle Herrschergewalt im Himmel und auf Erden. Und das Beste, sagt Paulus im zweiten Kapitel dieses Briefes, zusammen mit Christus hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Wow, können wir das fassen? Hey, aber wenn wir eben nicht schaffen, diese Gedanken zu erneuern, wenn wir nicht flehen für diesen Geist der Weisheit und der Offenbarung, wenn wir nicht flehen für diese geöffneten Herzensaugen, dann leben wir weit unter unserer Berufung. Und das ist schade. Und deswegen werden wir diese Themen immer wieder aufgreifen in der nächsten Zeit über die Gedankenerneuerung, über diese Offenbarung, die wir so unbedingt brauchen. Aber heute geht es vorerst mal weiter mit den nächsten Versen des vierten Kapitels. Und es sind sehr praxisbezogene Verse. Sie kommen unmittelbar nach diesem Aufruf dieser erneuerten Gedanken. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich diese Abfolge mir angeschaut habe. Zuerst nimmt Paulus uns mit in den Himmel. Und jetzt komplett auf die Erde kommt er mit diesen praxisbezogenen Einschüben. Und das ist das Herrliche an Paulus. Er ist nicht nur der große Theologe, sondern er ist der größte Praktiker überhaupt. Es wird kaum jemand so viel Gemeinden gegründet haben wie Paulus. Paulus wusste, wie es in den Gemeinden im Alltagsleben zu und her geht. Und deswegen schwenkt er jetzt auch um auf solche Themen. Und wir Menschen sind immer so extrem, oder? Am liebsten nur im Himmel. Aber manchmal geht es eben auch darum, dass wir auf die Erde kommen. Und da habe ich ein bisschen komplizierter Titel geschrieben, aber er ist passend. Paulinische Anweisungen für das konstruktive Überwinden von Konflikten und Meinungsverschiedenheiten. Und wir lesen in Epheser 4, 25 ein paar Verse. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wenn ihr denn redet miteinander. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes, sagt er. Wenn ihr zornig seid, Kann ja mal vorkommen, dann versündigt euch nicht. Regt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel auch keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient, dann kann er sogar noch etwas denen abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort, oder andere übersetzen, kein faules Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Geist, der Heilige Geist, ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedruckt hat. Um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Und er schließt ab und sagt: Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfügend, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wenn wir lesen, wie Paulus gelebt hat, was er erlebt hat, sehen wir, dass er weiß, dass selbst geisterfüllte Christen, wiedergeborene Christen manchmal Konflikte erleben, Meinungsverschiedenheiten. Und wer sich daran erinnert, der weiß, dass schon im dritten Vers dieses Kapitels Paulus gesagt hat, deswegen setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Es ist so, dass wir selbst in der Kirche manchmal Mitstreiter begegnen, die wir nicht verstehen. Die haben wie eine andere Wellenlänge. Die sind so anders eingestellt als wir. Und manchmal kommt es sogar vor, dass sie uns verletzen oder uns enttäuschen. Und oft geschieht das nicht aus Böswilligkeit absichtlich. Aber diese Meinungsverschiedenheiten, dieses Reiben aneinander, das geschieht, weil wir erstens, jeder von uns ist ein einzigartig tickendes Original. Gott sei Dank sind wir nicht gleich. Es wäre fürchterlich, wären alle so wie ich. Mama mia. Wir sind Originale geschaffen und geprägt halt ein bisschen verschieden. Und deswegen verstehen wir uns nicht immer genau. Und dann ist jeder von uns nicht vollkommen, oder? Wir sind alle unfertig, haben noch Ecken und Kanten. Die einen mehr, die anderen weniger. Und Jesus sagt sogar, hört mal, ihr habt auch ein bisschen ein hartes Herz manchmal. Und dann sagt Paulus, dass jeder von uns immer nur ein Teil des Ganzen erkennen kann. Und deswegen verstehen wir uns nicht immer. Verstehen wir nicht ganz, wieso der andere so tickt oder auf etwas abfährt. Und weil wir das so erleben und manchmal uns aneinander reiben, müssen wir lernen, mit diesen Konflikten und Meinungsverschiedenheiten richtig umzugehen, konstruktiv einander begegnen mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Da spricht ja Paulus immer wieder dafür. Konflikte, gibt es das manchmal bei euch auch? Ja, die gehen wir verschieden an, oder? Manchmal explodieren wir bei einem Konflikt, dann schießen wir mit unseren Worten herum, wie ein Cowboy in einem Western-Salon. Schwirbeln viel Staub auf, oder? Und nicht selten terrorisieren wir mit unserem Auftritt die ganze Umgebung. Und was löst sich dabei? Nichts. Und was bleibt übrig? Scherben und blaue Augen. Also, das kann es nicht sein, oder? Andere tendieren anders zu reagieren, zum Beispiel so, oder? So wie ein Inuit, da kommt ein Sturm daher, zack, sie gehen in ihr schönes, warmes Iglu. Und sie warten und warten und warten auf bessere Zeiten. Und die kommen auch nicht selber. Und beide Reaktionsmuster sind wirklich verwerflich und ganz sicher nicht inspiriert vom Heiligen Geist. Und da gibt uns jetzt Paulus ein paar Tipps. Wenn wir mal einander nicht verstehen oder sogar aneinander geraten, sollen wir uns nicht die Haare ausraufen, sondern er gibt uns ein paar Prinzipien, die uns helfen, unsere Beziehungen richtig zu pflegen. Das gilt für die Ehe, das gilt für die Familie, für das Geschäft und für die Gemeinde. Und der erste Tipp, der er uns gibt, er sagt, redet miteinander. Die meisten Schwierigkeiten entstanden deswegen, weil wir nie richtig gelernt haben, konstruktiv miteinander zu kommunizieren. In unserer Familie hat man nie groß miteinander geredet. Da habe ich Tina kennengelernt und die haben am Tisch alles ausgetragen. Und wir sind zusammengekommen, um Himmels Willen. Ganz anders geprägt und wir mussten lernen, miteinander einfach umzugehen. Wir müssen lernen, konstruktiv miteinander zu kommunizieren. Und zuerst müssen wir einmal verstehen, dass Kommunikation in einer direkten Interaktion nur zu 7% mit Worten geschieht. Also was wir sagen, 7%, das ist nicht viel, oder? 38% durch den Tonfall, wie wir es sagen, und sage und schreibe 55% durch nonverbale Körpersprache, Gesichtsausdrücke, Haltungen. Impressionante, wie sagen wir auf Deutsch? Das ist eindrücklich, oder? Wow. Genau. Etwas, was wir auch wissen müssen, ist, dass wir uns schwer tun, Kritik oder ein konstruktives Feedback verständlich weiterzugeben. Da sind wir manchmal wie der Elefant im Porzellanladen, oder? Hey, was bist denn du für ein Typ, oder? Und als drittens tun wir uns auch noch schwer, richtig zuzuhören. Stimmt das? Wir tun uns schwer, auch eine gut gemeinte Kritik mal anzunehmen und uns zu hinterfragen. Und wegen dem geschieht immer wieder das, das erleben wir fast jeden Tag. Und das geschieht ohne jegliche schlechte Absicht. Die Person A, die Person 1 versucht der Person 2 eine Botschaft mit dem Inhalt A weiterzugeben. Und aus irgendwelchen Gründen, nicht schlecht gemeint, interpretiert diese Person das ganz anders. Sie interpretiert einen Inhalt B. Vielleicht gibt sie ein Feedback, oder? Und der andere empfängt nochmals eine andere Botschaft C. Und was gibt das? Ohne es bös gemeint zu haben, gibt es Unverständnis, gibt es einfach komische Gefühle und Reaktionen, Unverständlichkeit. Und das nur, weil wir nie gelernt haben, richtig miteinander zu sprechen, einander zu verstehen. Und deswegen ist gute Kommunikation der Schlüssel für gute Beziehungen und auch für Erfolg. Deswegen, was ich euch erzähle, das könnte der Paulus auch an den Hochschulen lehren. Das könnte er auch lehren in der Arbeitswelt. Das ist ganz wichtig. Und Gott hat uns gezeigt, dass es einen Sinn macht, großzügig in Kommunikation zu investieren. Was machst du, wenn du einer Ameise etwas erklären möchtest? Dann wird es ganz schwierig, oder? Und du wirst den größten Erfolg haben, wenn du dich bemühst, dich hineinzuversetzen in diese kleine, kleine Ameise, die so genial ist. Du musst dich versuchen, die Sprache von ihr zu verstehen. Du musst dir versuchen, vorzuzeigen, was du ihr erklären möchtest. Und genau das hat Gott mit uns Menschen gemacht. Er hat investiert. Er hat die Herrlichkeit verlassen in seinem Sohn Jesus Christus, die Herrlichkeit des Himmels. Er ist auf die Erde gekommen. Er hat sich mit uns identifiziert. Er ist Mensch geworden. Er hat unsere Sprache gesprochen, dass wir ihn verstehen, seine guten Absichten verstehen, dass wir verstehen, wie es der himmlische Vater mit uns meint. Und deswegen ist es Gottes Wunsch, dass auch wir lernen, ihn zu investieren in diese Kommunikation, in dieses Zuhören, in dieses Reden. Und je mehr wir das tun, desto gesegneter, desto beglückender wird unsere Beziehung, werden wir einander verstehen, werden wir miteinander zur Einheit werden. Und deswegen sagt also Paulus zuerst, trainiert euch darin, miteinander verständlich zu kommunizieren. Es braucht eine Entscheidung. Jawohl, ich will das lernen. Und dann geht er voll ins Zeug hinein. Er sagt als zweitens, übersetzt, redet die Wahrheit, ohne dabei den anderen zu verletzen. Darum regt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Und das hat eine geniale, versierte Kriegsjournalistin gesagt, das Erste, das stirbt in einem Krieg, ist die Wahrheit. Das ist so. Und es ist in unseren Beziehungen genau gleich. In einem Fachbericht habe ich Folgendes gelesen, erschreckt nicht, Lügen ist zur alltäglichen Routine geworden. Eine Notlüge hier, eine Verleumdung da, eine Halbwahrheit dort. Lügenforscher schätzen, dass Frauen im Schnitt täglich 180 Mal lügen. Mama mia, die Frauen. Hä? Und die Männer? 40 Mal mehr. Mama mia, du, das ist unglaublich, oder? Genau. Und Paulus fordert uns auf, dass wir aufrichtig werden, dass wir unsere Masken ablegen, dass wir versuchen, die Situation authentisch darzustellen. Und ich rede mal, wie ich es erlebe, oder? Wenn ich in einer heftigen Auseinandersetzung bin, dann ergreife ich alle Mittel, um die Argumente zu gewinnen, oder? Ja, wir lügen vielleicht nicht direkt, aber so gewisse Details, die lassen wir einfach zur Seite. Oder wir schlittern so in dem Eifer, in den Graubereich der Halbwahrheiten hinein. Hier ein bisschen übertreiben, hier ein bisschen untertreiben. Ja, so schlagen wir uns durch. Aber wenn wir lernen möchten, wie wir es gehört haben, denken zu lernen, wie der Himmel denkt, mit der Mentalität des Himmels, dann müssen wir eingestehen, dass uns schlussendlich nur die Wahrheit wirklich frei macht und uns weiterbringt. Und wie wichtig das ist, auch für die Kirche, das lesen wir in der Apostelgeschichte. Die erste Sünde, die Gott wirklich, ich möchte sagen, gestraft hat in der Urgemeinde, war die Lüge von Ananias und Sapphira, die haben ihr Leben dabei verloren. Wir haben es also mit einem ernsthaften Thema wirklich zu tun. Und Paulus gibt uns hier sogar noch einen triftigen Grund an, wieso wir die Wahrheit sagen sollen. Er sagt, wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wir gehören doch zusammen. Und unser menschlicher Körper funktioniert deswegen, weil wir ein sensationelles, ausgeklügeltes Kommunikationssystem haben. Die Glieder eines gesunden Leibes, die lügen sich nicht an. Mein schmerzhafter Zahn vermittelt mir zum Beispiel die Information. Jürg, jetzt musst du aber sofort zum Zahnarzt rein da, denn du hast das schwarze Loch da in dem Zahn schon lange gesehen. Gange man dich, beweg dich, lass flicken. Und weil mir die einzelnen Glieder die Wahrheit kommunizieren, kann ich wieder gesund werden. Also die Wahrheit ist sehr, sehr wichtig. Und die Lüge hindert den Leib daran, richtig zu funktionieren. Und das ist brandgefährlich. Mit kleinen Lügen leben, ein bisschen im Graubereich, ein bisschen übertrieben hier und ein bisschen untertreiben da, ein bisschen täuschen. Das könnte man darstellen mit der Aussage, ja, ich bin zwar schwanger, aber nur ein bisschen. Aber nach 9 Monaten kommt dieses bisschen schwanger, dann plötzlich am Tag. He? Mama mia. Kommunikation, die gesunde Beziehungen schafft oder wiederherstellen kann, beginnt mit dem Reden der Wahrheit. Wir müssen lernen, einfach diese Wahrheit zu proklamieren in der Liebe. Und da ist auch wieder wichtig, dass das ausbalanciert ist. Wenn wir Wahrheit haben ohne Liebe, dann ist das unglaublich brutal, oder? Wenn du Wahrheit weitergibst ohne Liebe, dann zerstörst du alles. Und wenn du Liebe ohne Wahrheit nur bringst, dann ist das nur sentimental, das hilft uns auch nichts. Also, beide Extreme sind ungesund. Paulus sagt uns, redet die Wahrheit, ohne dabei den anderen zu verletzen. Das ist doch ziemlich praktisch, der Paulus, oder? Der Punkt 3. Er sagt uns, haltet die Selbstkontrolle auf, bleibt ruhig und sprecht oder handelt nicht unter dem Impuls des Zornes. Ja, der weiß, wie es geht in den Gemeinden, oder? Und er sagt, wenn ihr zornig seid, das kommt im CCB nie vor, oder? Dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wenn wir die Kontrolle verlieren, werden wir zornig. Das geschieht sogar mir. Und im Aufbrausen schreien wir nicht selten ungezügelt umher. Und wenn wir ehrlich sind, bringen wir das Schlechteste aus uns heraus. Kommt da zum Vorstein. Und Paulus missbilligt zwar nicht grundsätzlich jede Art von Zorn, das ist noch interessant. Es gibt tatsächlich legitimen Zorn. Das sehen wir im Leben von Jesus über Dinge, die offensichtlich ungöttlich sind oder sündig sind. Aber es gibt dann doch ein bisschen einen Unterschied zwischen Jesus und uns, oder? Der Zorn von Jesus war immer kontrolliert. Und der Zorn von Jesus, der war immer auf das Wohl des Menschen ausgerichtet. Ja, und wir Menschen mit dem Zorn, he? Ja, es ist eben ein bisschen schwierig, das unter Kontrolle zu halten. Und deswegen müssen wir uns wirklich merken, dass da ein gefährliches Potenzial in unserem Zorn drin ist. Unser Zorn entwickelt nämlich oft eine destruktive Haltung, welche darauf zielt, die betroffene Person wenigstens ein bisschen Kappe zu waschen, oder? Zu bestrafen. Wenigstens ein bisschen wieder, die soll nur spüren, oder? Vielleicht sie sogar zu verletzen. Und Paulus sagt, passet auf. Gebt dem Teufel damit keinen Raum. Das kann ganz schnell geschehen, sagt er. Und zwar geschieht das, weil wir im Zorn oft allzu leicht Worte sehen, die in unserem Gegenüber am Ende Bitterkeit keimen lassen. Oder Enttäuschung. Oder Hoffnungslosigkeit. Sogar vielleicht Hass oder Rache. Und deswegen sagt uns Gottes Wort, dass wir aufpassen sollen, nicht zu Handlangern des Teufels zu werden. Nebenbei, der Teufel kann übrigens auch Raum bekommen, wenn wir Menschen bewusst stehen lassen. Wenn wir ihnen das Gespräch verweigern, wenn wir uns isolieren. Das ist nur eine kleine Klammer. Aber im menschlichen Zorn kommen uns plötzlich wieder die schlechten Dinge in Erinnerung, die einmal falsch gelaufen sind, oder? Wenn wir zornig werden, Achtung, oder? Je zorniger wir werden, desto hysterischer werden wir. Und desto historischer werden wir. Hey Mann, ich weiß noch ganz genau, als wir uns vor 40 Jahren verlobt hatten, da hast du mir Blumen geschenkt. Die waren nicht ganz frisch.
Die waren sicher herabgesetzt. Du warst immer so schon Gietshaus. Und dann vor 23 Jahren sind wir nur deswegen nach Kreta gefahren, weil die Reise ein Sonderangebot war. Wir werden historisch. Und manchmal werden auch so Geschehnisse aus der grauen Vorzeit und Vorvergangenheit heraufgeangelt, hervorgeholt, oder? Und die sind schon so alt und so verrottet und so unerkennbar, da wissen wir schon gar nicht mehr, was da jetzt genau gelaufen ist vor 50 Jahren, oder? Ja, Gott hat uns gemäß Micha 7,19 all unsere unzähligen Sünden ausnahmslos in die Tiefe des Meeres geworfen. Wieso? Weil sie ihn überhaupt nicht mehr interessieren. Und deswegen hat es dort ein Schild in der Tiefe des Meeres, da steht Angeln verboten. Und aus diesem Grund ist es verwerflich, dass wir die Sünden unserer Mitmenschen wieder herausfischen, oder? Und sie ihnen vor die Augen halten. Habt ihr verstanden, was ich sagen wollte? Wenn wir unserem Nächsten mit einer Haltung des Zorns, der Kritik, der Verurteilung und des Richtens begegnen, dann wird die Situation nur schlimmer. Dann gießen wir Benzin ins Feuer. Der Heilige Geist, dessen Frucht auch Selbstbeherrschung ist übrigens, er möchte uns helfen, dass wir uns zuerst beruhigen, bevor wir unkontrollierte Worte vor uns geben, die wir später in der Regel fürchterlich bereuen, oder? Calm down. Vielleicht stellst du dich unter die kalte Dusche. Ich muss einen langen Spaziergang machen. Und ich merke, wenn ich eine schwierige Aussprache habe und ich zuerst mit meinem Gott gefeilscht habe, eine halbe Stunde, dann kommt diese Aussprache in der Regel ganz anders heraus. Als wenn ich einfach meinem Zorn freie Bahn lasse und einfach auftische, was mir da gerade in den Sinn kommt. Yes. Und die Früchte des Geistes sollen in unserem Herzen wachsen. Was sind die Früchte des Geistes? Liebe, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Je mehr sie wachsen, desto sachlicher wird meine Aussprache sein, desto weniger emotional betont wird meine Aussprache sein. Also, Paulus sagt, passet auf, Selbstkontrolle, ruhig bleiben, nicht unter dem Impuls des Zornes handeln. Das ist ziemlich praktisch, oder? Aber er ist noch nicht fertig mit seiner Liste. Er sagt, geht Konflikte im richtigen Moment an und schiebt sie nicht auf die lange Bank. Auf übermorgen. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Meine Erfahrung ist klar die, wenn wir übermüdet und gereizt, vielleicht zu später Stunde uns noch an eine Aussprache machen, das kommt wieder regel schief aus, oder? Aber die Bibel ermahnt uns, dass wir Konflikte nicht anstehen lassen. Wieso? Weil in unserem Herzen etwas zu brodeln beginnt. Ärger, Bitterkeit wird immer größer. Und je mehr Zeit verstreichen ohne eine klärende Aussprache, desto mehr unbegründete Hypothesen, Bitterkeit und Gift sammelt sich dann in unserem Herzen. Und unangegangene und unausgesprochene Spannungen können dich krank machen. Und deswegen ist ein Paulus sein Tipp da auch richtig gut. Geht Konflikte im richtigen Moment an und schiebt sie nicht auf die lange Bank. Und jetzt nochmal etwas. Ganz gut. Seid positiv, konstruktiv. Versucht nicht nur die Probleme neu zu formulieren, sondern habt praktische Lösungen bereit. Paulus wendet dieses Prinzip in den nächsten Versen an. Vers 28, wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch etwas denen geben, die in Not sind. Der Paulus schiebt die Wahrheit nicht unter den Teppich. Er bringt das Negative ganz klar auf den Punkt. Er sagt, ich bin zornig. Ich bin zornig darüber, dass gestohlen wurde. Das gehört sich einfach nicht für einen Christen. Aber dann zeigt er auch einen praktischen Lösungsvorschlag auf. Hey, beginn doch zu arbeiten und schaffe jetzt mit deinen Händen etwas Positives. Und er gibt sogar noch eine Motivation und eine Begründung seines Lösungsvorschlages an. Er sagt, wenn du das tust, dann kannst du dabei sogar noch dem Bedürftigen helfen. Und es ist so, in Konfliktsituationen sind wir alle hochgradig gefährdet, nur noch das Problem zu sehen, oder? Das Problem wird groß wie ein Elefant. Wir sind begabt, tiefgründige Problemanalysen durchzuführen. Es ist wirklich schlimm, dein Benehmen. Wir sind begabt, hohe Lieder der Kritik anzustimmen, oder? Aber Paulus sagt, nein. Ich möchte von euch Lösungsmöglichkeiten, dass ihr an denen arbeitet. Und auch Jesus hat so gelebt. Ich denke an den Brief an die Gemeinde von Laodicea in seinem Sendschreiben. Da hat er die Probleme schwarz-weiß skizziert. Er sagt dieser Gemeinde, du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts. Da machst du dir aber selber etwas vor, sagt er. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Du bist arm, du bist blind, du bist bloß. Schwarz-weiß serviert er dieser Gemeinde die Wahrheit. Aber dann kommt er mit einem praktischen Lösungsvorschlag. Vers 18. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich rein und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt dastehst und dich schämen musst. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Verstehen wir? Darlegung des Problems, aber auch eine Lösungsvorschlag. Und das Aufzeigen von konstruktiven Lösungswegen führt zu einer neuen Harmonie. Genial, oder? Also seid positiv, konstruktiv, versucht nicht nur die Probleme neu zu formulieren, sondern praktische Lösungen anzubieten. Und dann sagt der Sechsten, handelt mit dem Zartgefühl der Gnade. Das ist so super formuliert. Verwendet auferbauende und nicht zerstörende Worte, wenn ihr euch in die Haare gerät. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen, hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Worte sollen wohltun, aufbauen und nicht zerstören. Es gibt eine andere Übersetzung, die ist genial. Sie sagt, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörenden Gnade bringe. Kein böses Wort, ein paar deutsche Übersetzungen interpretieren das sehr gut dem Grundtext. Das heißt eigentlich kein faules Wort. Kein faules Wort, das verwendet die Bibel bei verwesendem Fleisch, bei verfaultem Gemüse. Was ist mit einem verfaulten Gemüse? Es beginnt zu stinken. Es ist auch unbrauchbar und manchmal sogar schädlich. Und dieser Vers ermahnt uns zu prüfen, ob die Worte, die wir an unserem Gegenüber geben, ob die Hass, Anklage oder Verurteilung auslösen. Oder aber Hoffnung, Vertrauen und Gnade. Und Paulus sagt hier, dass wir auferbauende Worte verwenden sollen, die wohltun und denen Gnade erweisen, die sie hören. Was bedeutet Gnade? Gnade bedeutet unverdiente Gunst. Der verlorene Sohn hat den Vater beleidigt. Mama mia, das ist ein interessantes Gleichnis zum Studieren. Er hat alles verzockt. Total hat er den Vater da einfach ins schlechte Licht gestellt. Und trotzdem hat der Vater den verlorenen Sohn nicht bestraft, hat ihm nicht gegeben, was er verdient hat. Er hat ihm vielmehr in seiner Gnade das gegeben, was er nötig hatte. Und er hat gesagt, so, jetzt machen wir einen neuen Anfang. Anstatt bestrafen, hat er ein gehöriges Fest steigen lassen. Und diesem Papi gehörst du, Halleluja. Und wenn wir Gnade vermitteln sollen durch unser Reden, dann sollen wir aus unseren Gesprächspartner nicht das geben, was sie verdienen, sondern das, was sie nötig haben. Und wenn wir aber unserem Gegenüber entwürdigende Botschaften weitergeben, anstelle von Worten der Gnade, dann schaffen wir dem Feind auch die Gelegenheit, Beziehungen zu zerstören. Und was geschieht, wenn wir das tun? Dann betrüben wir auch den Geist Gottes, der in uns lebt. Der feinfühlige Heilige Geist. Er ist betrübt, wenn Beziehungen zerstört werden. Und deswegen hat Paulus in diesem Zusammenhang auch noch angefügt: und tut nichts, was Gottes Heiligem Geist traurig macht. Also, übersetzt, handelt mit dem Zartgefühl der Gnade, verwendet auferbauende und nicht zerstörerische Worte. Wir kommen zum Ende, Baude. Er sagt auch garantiert Vertraulichkeit. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderische Reden haben bei euch überhaupt nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Er sagt, lasst den Zorn nicht an euch haften. Die englische Bibel, die NIV, übersetzt das hier excellent. Get rid of all bitterness, rage and anger. Sie sagt, das ganze Zeug, die Bitterkeit, sollt ihr rauswerfen. Die müsst ihr aus dem Haus werfen. Die hat nichts in eurem Herzen zu suchen. Und Gott möchte nicht, dass wir mit Bitterkeit leben. Dass wir nicht die Anschuldigen zählen, 1, 2, 3, schon wieder eine. Er möchte nicht, dass wir die Anklagen aufhäufen. Er sagt, all unsere Bitterkeit, unser Zorn, unser Wut, die soll aus unserem Herzen raus, die gehört ans Kreuz. Und schon gar nicht in die Ohren von unbeteiligten Personen. Das verleitet uns nämlich auch mit anderen, über diejenigen schlecht zu reden, die uns verletzt haben. Wir weihen sie ein in Dinge, die sie eigentlich gar nichts angehen. Und dadurch demütigen wir die Person, die uns verletzt hat, und stellen sie in ein schlechtes Licht. Und Gott möchte, dass wir aber ihre Würde bewahren. Und dass wir niemanden verleumden, auch wenn wir denken, wir seien hundertprozentig im Recht diesmal. Je mehr Personen wir einweihen über den Konflikt, in dem wir stehen, desto schwieriger wird es dann auch wieder, diesen Versöhnungsprozess zu Ende zu bringen. Und es ist besser, dass wir unsere Probleme mit unserer geistlichen Bezugsperson besprechen. Dass wir von ihr Rat zur Lösung des Konflikts holen, als dass wir unsere Differenzen veröffentlichen. Loben dürfen wir immer in der Öffentlichkeit, das ist kein Problem. Aber für Ermahnung ist es ein schlechtes Umfeld. Also garantiert Verträglichkeit. Und den letzten Punkt, den ich da noch sehe von Paulus: bringt Dinge in Ordnung und seid bereit, einen Schlussstrich zu ziehen. Er weiß, um was es geht. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend. Vergebt einander. So wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Es gibt Situationen, da müssen wir bereit sein, unsere Fehler einzugestehen. Andere um Vergebung zu bitten, wo wir sie verletzt haben, wo wir falsch gehandelt haben. Und Gott möchte vor allem auch, dass keine Unvergebung in unserem Herzen sitzen bleibt.
denn das setzt die Folterknechte frei, wie wir das im Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht lernen. Lernen wir, Dinge in Ordnung zu bringen, sagt Paulus. Lernen wir, bereit zu sein, einen Schlussstrich zu ziehen. Wenn wir das tun, das befreit uns zu neuem Leben. Lernen wir, einen Schlussstrich zu ziehen, dann sind wir frei, uns mit den Dingen zu beschäftigen, die wirklich zählen, die wirklich einen Ewigkeitswert haben. Amen. Und lernen wir auch, die Größe zu haben, verschiedene Meinungen nebeneinander stehen zu lassen. Ich kann schon sagen, ja, aber ich habe gleich recht, oder? Aber der Paulus sagt, jeder sei sich seiner Meinung gewiss und du darfst dich deiner Meinung gewiss sein. Aber lass die Meinung des Nächsten auch stehen. Lass sie stehen. Die meisten Dinge sind doch gar nicht so wichtig, oder? Ja. Und dann sagt Paulus sogar manchmal im Korintherbrief, dass wir auch nicht um jeden Preis immer Recht haben müssen. Er sagt den Korinthern, die hatten Rechtsstreite. Und er sagt ihnen, hey Leute, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Ist nicht einfach, aber das sind alles Gedanken der Bibel. Und manchmal sagt uns Gottes Geist sogar, lerne im gegensätzlichen Geist zu leben, wie Jesus das uns vorgesagt hat. Er sagt, wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Möge Gott uns helfen, in diesen Spannungsfeldern, in diesen Konflikten, die wir manchmal haben, die Mentalität des Himmels zu bekommen. Dass wir sein Reich und die Ewigkeit im Auge behalten, das Wohl des Anderen suchen. Und nochmal, der Paulus sagt, hey Leute, wir sind ein Lieb. Wir gehören zusammen. Wir brauchen einander, um gesund zu sein. Und ihr dürft als einzelne Glieder eure Stärken, eure Eigenarten ausleben. Aber schaut, dass ihr mit der Hilfe des Heiligen Geistes zur Symphonie werdet, dass ihr zusammen Sieger ringt für das Reich Gottes im Geist der Liebe, der Sanftmut und der Demut. Und denkt daran, dass Gott jedem Einzelnen von euch Tag für Tag euch überschüttet mit Liebe, mit Annahme und mit Vergebung. Und er sagt, bitte, gebt das Erhaltene doch auch genauso großzügig weiter. Bringt Dinge in Ordnung und seid bereit, einen Schlussstrich zu ziehen. Impressionante, hä? Wow! Paulus hat viel Weisheit. Er hat vom Himmel gesprochen, von diesen Herrlichkeiten. Aber jetzt kommt er und bringt uns wieder in die Realität des Lebens. Und er sagt, hört mit der Kraft des Heiligen Geistes, könnt ihr lernen, ein Leib zu sein, eine Gemeinde zu sein, die sich ergänzt, die wunderbar wird, die sich versteht. Und er sagt, trainiert euch doch darin, miteinander verständlich zu kommunizieren. Er sagt, bitte redet die Wahrheit miteinander, ohne den anderen zu verletzen. Er sagt, haltet die Selbstkontrolle auf. Bleibt ruhig, sprecht oder handelt nicht unter dem Impuls des Zornes. Geht Konflikte im richtigen Moment an und schiebt sie nicht auf die lange Bank. Er sagt, sei positiv, sei konstruktiv. Versuch nicht nur die Probleme neu zu formulieren, sondern sucht praktikable Lösungen anzubieten. Und er sagt, ich wünsche mir, dass ihr Zartgefühl der Gnade bekommt. Verwendet auferbauende, nicht zerstörerische Worte. Seid vertraulich und habt die Größe, Dinge in Ordnung zu bringen. Bereit sein, einen Schlussstrich zu ziehen. Herr, wir möchten dir danken, dass du uns so begegnet bist. Wir haben es total verkackt mit dir. Wir haben es so total verspielt mit dir.
Aber da bist du auf uns zugekommen mit Liebe, mit Annahme, mit Vergebung. Du hast den Himmel verlassen, bist Mensch geworden, hast unsere Sprache gesprochen, damit wir dich verstehen können, damit wir wieder in eine lebendige Beziehung mit dir hineinkommen können. Herr, schenk uns die Gnade, dass wir lernen, miteinander zu kommunizieren, dass wir lernen, zuzuhören, dass wir lernen, einander zu verstehen, dass wir lernen, auch mal eine Meinung stehen zu lassen, die anders ist. Gib uns, dass unser Handeln von Gnade erfüllt ist. Gib uns Gnade, Jesus, den Zorn dir immer wieder hinzuregen. Gib uns Gnade, dass du hineinkommst, dass wir dem Nächsten geben, was er braucht und nicht, was er vielleicht rechtmäßig verdient hat. Herr, wir möchten dir danken, dass du wünschst, dass wir diesen Himmel auf Erden erleben. Dass du wünschst, dass wir verstehen, dass du zu Rechten Gottes sitzt, Jesus, dass dir alle Macht gegeben ist, dass wir mit dir da oben sitzen. Aber lass uns verstehen, dass wir einander brauchen, dass wir ein Leib sein dürfen, der sich segnet und ergänzt, Herr. Halleluja. Vielleicht können wir noch ein Lied singen und das Ganze noch ein bisschen auf uns einwirken lassen.